Am 15. Oktober 1997 startete vom Raumfahrtzentrum Cape Canaveral in Florida mit einer Titan-Vierträgerrakete die Raumsonde Cassini mit an Bord der europäische Lander Huygens.
4, 3, 2, 1 and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. Pitch program is in, roll program is in. Everything is go at this time. All systems are go. Vehicle going through maximum dynamic pressure, max Q. All systems continuing to be go.
Auf ihrer weiten Reise zum Saturn besuchte sie am 28. April 1998 zum Schwungholen die Venus, am 24. Juni 1999 das Erde-Mond-System, am 18. August 1999 steuerte sie den Asteroiden Masursky an, holte Widerschwung am 1. Oktober 2000 am Jupiter, um am 30. Juni 2004, also vor 10 Jahren, in einen Saturn-Orbit einzuschwenken, das eigentliche Reiseziel. Am Telefon begrüße ich jetzt hierzu Herrn Thielmann Denk von der Freien Universität Berlin und Mitarbeiter am Projekt Cassini. Schönen guten Tag, Herr Denk.
Schönen guten Tag, Herr Höhner.
Mit Cassini begehen wir ein Jubiläum, nämlich 10 Jahre erforscht diese Raumsonde das Saturn-System. Mit dabei war auch die europäische ESA-Sonde Huygens, die am 14. Januar 2005 erfolgreich auf dem Titan gelandet war. Herr Denk, was lässt sich über 10 Jahre Forschung mit Cassini im Saturn-System sagen?
Das ist eine sehr umfängliche Frage, über die man wahrscheinlich 3 Stunden referieren könnte. Die Sonde hat den Saturn seitdem sehr oft umkreist, schon über 200 Mal und hat zahllose Bilder, weit über 100.000 Bilder gemacht und auch viele Messungen mit den anderen Instrumenten. Und dann wurden die einzelnen Objekte, die am Saturn interessant sind, das ist nicht nur Saturn selbst, sondern auch seine Monde, insbesondere der große Mond Titan, die wurden intensiv untersucht, genauso die Ringe oder die Magnetosphäre von Saturn.
Ehe wir zu den großen Monden kommen, die natürlich im öffentlichen Interesse eher mal stehen als die kleinen. Insgesamt sind es mittlerweile 62, die entdeckt worden sind, nicht nur von der Cassini-Sonde. Herr Denk, wie ist der derzeitige Stand?
Also die kleinen Monde sind ein Teil, das sind inzwischen sogar mehr, als man von großen Monden kennt. Und die haben wir auch schon intensiv angeschaut. Und wir können sie leider nur als Punkte sehen, aber wenn man da eine Zeit lang guckt, dann kann man beispielsweise die Rotationsperioden bestimmen, diese Objekte, oder auch, wenn man viele Beobachtungen hat, die Form. Da haben wir jetzt interessante Ergebnisse schon. Die Perioden von den kleinen Monden, die reichen von 5,5 Stunden bis 3 Tage bei 20 Objekten, die wir bisher beobachtet haben. Und diese 5,5 Stunden, das ist die schnellste Rotation, die man überhaupt von irgendeinem Mond im Sonnensystem kennt.
Wenn wir von kleinen Monden sprechen, was versteht man jetzt unter klein? Nur, dass wir das für die Hörer mal etwas auseinanderbröseln.
Also beim Saturn-System kann man im Wesentlichen 4 Gruppen unterscheiden. Zum einen ist der große Mond da, der Mond Titan, der mit 5.500 Kilometern Durchmesser sogar deutlich größer ist als unser Erdmond mit seinen 3.800. Dann haben wir sogenannte mittelgroße Monde, das kommt vom englischen Medium-Sized Satellites. Die haben keine Atmosphäre und sind stark mit Kratern übersät. Die haben Durchmesser etwa zwischen 500 und 1500 Kilometern. Und dann gibt es noch 2 Gruppen von kleinen Monden. Die einen, die sind die inneren Monde, die kreisen relativ nah am Saturn zusammen mit den anderen großen Monden. Die haben dann Durchmesser von etwa 400 Kilometer bis runter zu nur noch 1 Kilometer oder noch weniger. Und dann gibt es noch die äußeren sogenannten irregulären Monde, die heißen so, weil sie vermutlich nicht mit Saturn zusammen entstanden sind und die kreisen in sehr vielen Millionen Kilometern Abstand zum Planeten.
Und was lässt sich über ihren Aufbau sagen? Gibt es darüber Erkenntnisse?
Der innere Aufbau von den Saturnmonden ist relativ kompliziert. Es scheint so, dass der Titan aus verschiedenen Schichten besteht und sogar einen Ozean aus flüssigem Wasser unter der Oberfläche haben dürfte. Die anderen Monde haben in der Regel im Innern Silikate, eine Art Silikatkern, und außen eine Eiskruste aus Wassereis. Und manche Monde, zumindest Enceladus, hat mit Sicherheit auch noch ein Wasserreservoir, also flüssiges Salzwasser, was sich unter der Oberfläche befindet.
Ihr Kollege Professor Jaumann spricht von einer regelrechten Wasserwelt, denn ein Großteil dieser Monde haben nun mal einen hohen Wasseranteil.
Ja, das ist ihrer Position im Sonnensystem geschuldet. Die Monde befinden sich an einer Stelle, an der Wasser eigentlich fest ist, steinhart gefroren, weil in dem Bereich die Temperatur nie über 0 Grad Celsius hochgeht. Das heißt, Wasser ist dann einfach hart und kann als so eine Art Grundgestein auf der Oberfläche oder im Innern des Mondes betrachtet werden. An einigen Stellen allerdings, wie gesagt, ist es so warm geworden, aus zum Teil noch unbekannten Gründen, dass dann das Wasser dann doch flüssig sein kann, selbst in der Entfernung von Saturn, wo die Temperaturen eigentlich um die minus 180 Grad Celsius betragen.
Herr Denk, nehmen wir mal das erste Objekt, das wir genauer betrachten wollen, nämlich den Titan unter die Lupe, der immerhin 5150 Kilometer im Durchmesser hat und sowohl von Cassini als auch von der europäischen Schwestersonde Huygens, die von Cassini abgetrennt worden ist und auf dem Titan niederging und ihn unter die Lupe genommen hat. Welches Bild haben wir jetzt vom Titan?
Titan ist wirklich einer der interessantesten Körper im Sonnensystem überhaupt. Er ist neben der Erde. Es ist das erste Mal, dass man einen Flüssigkeitszyklus auf einem anderen Objekt im Sonnensystem entdeckt hat. Man kennt das also nur von der Erde und von dem Mond Titan. Wegen der tiefen Temperaturen ist es allerdings nicht Wasser, sondern Methan, was da flüssig ist. Man hat es schon lange vermutet. Man hat jetzt überraschenderweise gefunden, dass fast der gesamte sichtbare Vorrat an flüssigem Methan sich in der Nähe des Nordpols befindet, und zwar auf einem Areal, das gerade mal 2% der Oberfläche des Titan bedeckt, von der Größe von 900 auf 1800 Kilometer, also größer als Deutschland, aber nicht allzu viel größer. Und in diesem Gebiet befinden sich sehr viele Methanseen, die Tiefen durchaus von mehreren hundert Metern haben könnten. Und das war eine wirklich überraschende Entdeckung. Interessanterweise ist kein Gegenpart am Südpol vorhanden. Man weiß noch nicht, warum die Seen dieses Methan sich genau dort oben am Nordpol zusammensammelt.
Herr Denk, wie hat man sich das vorzustellen? Auf der einen Seite sagten Sie, dass große Wasservorkommen sind. Auf der anderen Seite entdeckt man große Seen und Flusssysteme, die aus flüssigem Methan sind. Wie hat man sich das vorzustellen?
Das Wasser ist als Eis an der Oberfläche vorhanden und in flüssiger Form nur ganz tief im Inneren, also in mehreren Dutzend Kilometern Tiefe oder sogar 100 Kilometer noch mehr Tiefe kann es vorkommen, weil im Inneren des Mondes ist es etwas wärmer als außerhalb, also an der Oberfläche.
Nun hat die Huygens-Sonde, die auf der Oberfläche niederging, Bilder übermittelt. Man hat einen interessanten Eindruck von einem sehr dämmerigen Tag, da ja eine Wolkenhülle den Zugang von Licht auf die Oberfläche stark gemildert ist. Wie hat man sich diese Formation vorzustellen? Ist das relativ eben oder sind da auch Gebirge und, wie wir schon erwähnt hatten, auch Seen vorhanden? Und über die Langzeitbeobachtung kann man doch auch feststellen, dass sich diese Seen in Anführungszeichen ja auch ständig verändern.
Also die wesentlichste Oberflächenformation auf Titan sind Dünen. Da wird tatsächlich dann Krümel aus Wassereis werden da transportiert, so wie bei uns auf der Erde Krümel aus Sand, aus Silikaten. Und Huygens ist vermutlich in einem Tal gelandet, in dem Gesteinsbrocken von einem im Moment trockenen Flussbett hineingespült worden sind. Man kann auf den Bildern selber keine Berge am Horizont sehen, das heißt, es wird da durchaus flache Landschaften geben, aber die Topografie, die man gemessen hat, beträgt durchaus bis zu einem Kilometer. Das heißt, auf Titan wird es auch bergige Landschaften geben, wenn auch Huygens selber die nicht gesehen hat. Was aber Huygens sehen konnte, waren während des Anflugs vor der Landung ausgetrocknete Flussbetten beispielsweise.
Also gibt es hier auch so eine Art jahreszeitliche Veränderung an der Oberfläche?
Das ist anzunehmen. Man sieht zumindest ab und zu sogar Methanregen, ist schon entdeckt worden. Und es ist anzunehmen, dass eine gewisse Verlagerung von den Jahreszeiten her bedingt vorhanden ist. Also dass das Methan sich in einer Jahreszeit mehr im Norden, in der anderen mehr im Süden ausregnet. Und dass auch die Oberfläche sich verändert und auch die Atmosphäre verändert sich zum Teil. Das hat man erkannt auf Bildern da. Bildet sich beispielsweise eine Art Aerosolstruktur in mehreren 100 Kilometern Höhe, die während der Winterzeit am Nordpol nicht zu sehen war, aber jetzt, wo der Sommer am Nordpol anbricht, da ist die beispielsweise aufgetreten dann.
Könnte man auf Titan Gewitter registrieren?
Davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Das wäre natürlich besonders interessant, aber für Cassini wahrscheinlich sehr schwer zu beobachten, weil dann müsste man in dem Moment ein Radiosignal empfangen können. Und das ist schwierig.
Kommen wir nochmal kurz zu den anderen Monden. Gibt es da Besonderheiten wie bei Rhea, Dione und so weiter?
Die Monde konnten im Wesentlichen kartografiert werden mit den Daten. Es fehlt noch etwas vom Nordpol. Das passiert dann hoffentlich innerhalb des nächsten Jahres oder nächsten 1 bis 2 Jahre. Die Monde sehen im Wesentlichen aus wie unser Erdmond, haben also sehr viele Krater an der Oberfläche, auch wenn die Krater eine etwas andere Form haben, als es die Krater auf dem Mond haben. Also die Krater auf Saturn, die haben mehr die Pfannenform, während die Mondkrater eher eine Schüsselform haben. Und dann war zu Beginn der Mission die Frage, woher die hellen Streifenmuster auf der Oberfläche kommen, ob da möglicherweise eine Art Ausgasen stattfindet. Aber da hat man klar erkannt, dass es sich da um tektonische Aktivität handelt, also dass die Kruste an der Oberfläche sich bewegt und dadurch dann Grabenstrukturen entstehen auf den Monden wie Dione und Rhea beispielsweise. Mit am interessantesten war das Problem der Hell-Dunkel-Asymmetrie, das der Mond Japetus hat. Das wussten schon die Astronomen vor 300 Jahren, dass wenn Japetus, wenn man von vorne drauf schaut, auf seine die Seite, die in Flugrichtung weist, dass er da sehr viel dunkler ist, als wenn man auf die Heckseite guckt. Und die wussten damals schon korrekt, dass sich das da um ein Merkmal der Oberfläche handeln muss. Und da haben die Cassini-Daten dann herausbekommen, woran das liegt, wie das kommt, dass genau bei Japetus und nur bei Japetus diese extreme Hell-Dunkel-Asymmetrie vorhanden ist.
Soweit erst einmal zu den Monden des Saturn. Wer da mehr noch wissen möchte oder möchte sich das Ganze mal anschauen, es gibt eine Datenbank beim DLR und dann kann man sich die Bilder wunderbar anschauen. Kommen wir zu dem auffälligsten, was in unserem Sonnensystem ist, nämlich der Saturn und seine Ringe. Und da gibt es ja sicherlich auch einige interessante neue Aspekte, denn man hat ja mit der Cassini-Raumsonde sehr nah heranfliegen können. Was wäre hierzu zu sagen?
Dass die Ringe sehr komplexe Strukturen haben, das hat man schon geahnt und sich gedacht, aber wie komplex sie tatsächlich sind, das war dann schon sehr überraschend. Man hat beispielsweise sehr kleine Objekte in den Ringen gefunden, die größer sind als die Ringteilchen selbst und die bilden dynamische Strukturen, die man Propeller getauft hat, weil die ein Aussehen haben wie die Propeller von einem alten Flugzeug. Dann hatte man 2009 die Situation, dass die Sonne sehr genau auf die Kante der Ringe draufgescheint hat und dann konnte man dadurch Höhenstrukturen an den Schatten sehr gut erkennen. Und da wurden dann zum einen ein kleiner Mond entdeckt, der nur 300 Meter Durchmesser hat. Den hätte man gar nicht in den Bildern erkennen können, wenn man nicht den Schatten hätte sehen können. Und der befindet sich einfach irgendwo mitten in den Ringen, wie so ein kleiner Leuchtturm sitzt der drin. Oder an anderen Stellen, beispielsweise an der Kante von einem der inneren Ringe, zwischen einer großen Ringlücke und dem inneren Ring, da hat man geradezu sowas wie Gebirge entdeckt. Also da türmen sich die Ringteilchen irgendwie auf, aus Gründen, die noch nicht so wirklich verstanden sind, und zwar bis zu 1 Kilometer Höhe. Das heißt, die Ringe sind durchaus nicht ganz so flach, wie man das sich bislang gedacht hat. Man dachte bisher, die sind vielleicht maximal 10 oder 100 Meter oder so flach. Aber tatsächlich an einigen Stellen kam es ja auch bis zu 1 Kilometer Höhe. Oder in einem anderen Bereich, mehr weiter außen, da befindet sich ein Mond in einer Lücke. Die hat er sich selbst geschaffen. Die ist gerade mal 40 Kilometer breit. Und durch seine Anziehungskraft bildet sich da auch extreme Wellenstrukturen. Auch diese bilden dann relativ hohe Gebirge mit Ringpartikeln. Wenn man sich da drauf befinden würde, auf diesem Mond, den übrigens Cassini entdeckt hat, der den Namen Daphnis trägt, dann könnte man wahrscheinlich da, hätte man einen sehr schönen Ausblick auf diese Ringstrukturen, auf die Gebirge. Und was anderes noch, was total interessant ist, das ist erst vor relativ kurzer Zeit gewesen, das war, dass man möglicherweise die Formation eines neuen Mondes gerade beobachtet hat. Nämlich da hat man einen relativ hellen Fleck genau an der äußeren Kante des Rings gesehen. Und wenn man dann haben die Wissenschaftler, die Kollegen haben sich dann die früheren Bilder angeguckt und da war dieser Fleck einfach nicht da. Der war dann irgendwann urplötzlich vorhanden und scheint sich da auch zu verändern und seine Position etwas zu verändern im Ringsystem. Da könnte es sein, dass sich da genügend Ringpartikel zusammengefunden haben, die jetzt gerade ein relativ dichtes Objekt bilden und vielleicht bildet sich daraus ein neuer Mond, vielleicht aber zerfällt es auch wieder. Das müssen wir dann sehen.
Noch ein Wort zu den Ringen. Aus was bestehen die Ringe? Denn sie sehen ja auf den Bildern doch in der Farbtönung sehr unterschiedlich aus. Das hat höchstwahrscheinlich doch was mit der Dichte oder mit der Körnigkeit des Materials zu tun.
Also im Wesentlichen bestehen sie wahrscheinlich aus Wassereis und dann haben sie vermutlich noch ein dunkles Material. Das könnten Silikate sein. Es könnten auch Eisenverbindungen sein, das ist noch nicht so ganz klar. Und je nachdem, wie diese Zusammensetzung, diese Mischung ist, erscheinen dann die Ringe in einer verschiedenen Farbe, die allerdings nur leicht verschieden ist.
Kommen wir zum Saturn selber. Er zeigt im Gegensatz zum Jupiter nicht ganz so viele Strukturen, aber dennoch sind Streifen vorhanden, hier und da auch kleine Verwirbelungen. Und was besonders interessant ist, aus meiner Sicht jedenfalls, dass an den Polen nicht ein runder Kreis, wie man sich das vorstellen müsste, zu sehen ist, sondern dass diese Wolkenstruktur eher sechseckig ist.
Ja, da ist ein Sechseck, ein Hexagon hat man da entdeckt und das ist so eine Art Schwingungsmuster. Da bewegen sich die Wolkenteilchen auf und ab in einem Rhythmus, der genau der Rotation des Saturn entspricht und der dann dieses Muster bildet, dieses Schwingungsstruktur.
Also das wäre die Erklärung, warum das nicht rund ist.
So in etwa, ja.
Gibt es darüber hinaus noch Neuigkeiten, die überraschend gewesen sind? Oder kann man sagen, naja, im Prinzip haben wir das vorher schon gewusst?
Also was ich sehr interessant fand, das waren insbesondere, dass man auf einem Bereich der Oberfläche von Saturn in den Wolken, in der Atmosphäre, dass der bläulich erschien in den Bildern, nur nicht so sandfarben, wie man das eigentlich kennt. Und das liegt daran, dass da sich eine Art Sommersmog bildet und dann die Wolkenschichten schwerer zu sehen sind. Das ist in den dunkleren Bereichen und in den bläulichen Bereichen, da ist so eine Art Aufklaren, dass es dann derselbe Effekt, der auch den Himmel bei uns blau macht. Und man kann das auch von der Erde erkennen, aber sehr schwer, weil genau dieser Bereich der Atmosphäre von den Ringen von Saturn verdeckt wird. Dann eine andere Sache, das ist, dass man die Rotationsperiode von Saturn nicht hundertprozentig genau kennt. Und mit den neuen Cassini-Daten wich die um einige Minuten von denen ab, die man früher von den Voyager-Raumsonden kannte. Und der Grund dafür ist der, dass zum einen Enceladus und die Partikel von Enceladus, die Eispartikel, die der ausspuckt, das Magnetfeld in gewisser Weise stören und man deshalb da einen anderen Effekt noch drinnen hat in den Messungen und zum anderen, weil die Ausrichtung des Magnetfelds von Saturn praktisch exakt in die gleiche Richtung zeigt wie die Ausrichtung der Rotationsachse. Und das heißt, die Rotation von Saturn wird man vermutlich erst in der Missionsphase 2017 dann wirklich kennenlernen. Und dann gab es noch einen gigantischen Sturm auf der Oberfläche, der ist im Jahr 2010 aufgetreten. Und den hatte man eigentlich erst für einige Jahre später erwartet, weil so ein gigantischer Sturm auf der Nordhalbkugel von Saturn, der tritt in der Regel alle 30 Jahre auf. Und warum der jetzt schon früh aufgetreten ist, wissen wir nicht. So, damit Cassini das angucken kann, wird sicher nicht der Fall gewesen sein, weil Saturn weiß ja nicht, dass Cassini um ihn rumkreist. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Und der Sturm wurde dann immer länger und länger und irgendwann nach einem Dreivierteljahr etwa hat dann das Ende des Sturms wurde dann von der Spitze eingeholt und dann hat er sich aufgelöst und ist jetzt heute nicht mehr zu sehen.
Sie sagten schon 2017, so lange werden wir höchstwahrscheinlich das Projekt noch begleiten können, denn dann wird sich Cassini sein Missionsende nähern.
Genau, am 15. September 2017 wird die Sonde in den Saturn fallen, aber vorher wird sie noch ein Dreivierteljahr lang ungewöhnliche Flugbahnen haben, nämlich zum einen wird sie ab November 2016 sehr nah an die Ringe herankommen. Da werden wir dann einige von den inneren kleinen Monden sehr gut beobachten können. Und dann ab April 2017 wird sie eine Art Sprung machen, wo die Flugbahn die Sonde dann zwischen den Ringen und der Atmosphäre hindurchführt. Also das ist nur ein sehr schmaler Korridor, wahrscheinlich nur wenige tausend Kilometer breit, durch den die Sonde sich dann etwa 20 Mal durchschummeln muss. Und auf diesen Flugbahnen, da wird sie dann sehr viele Dinge tun können, beispielsweise das Magnetfeld sehr genau untersuchen, sodass wir die Rotation von Saturn rausbekommen. Dann wird hoffentlich durch Messung der Gravitation in dieser Region die Masse der Ringe endlich bestimmt werden können, auch dies noch nicht bekannt. dann werden wir dadurch, dass wir so nah an der Atmosphäre dran sind, die genaue Zusammensetzung der Atmosphäre erforschen können mit den Teilchen- und Felderinstrumenten und schließlich auch was über den inneren Aufbau von Saturn sagen können. Da gibt es ja die Theorie, dass im Inneren Helium abregnet auf einen Kern tief im Inneren von Saturn. Ob diese Sachen alle so genau stimmen, werden wir dann hoffentlich hinterher mit Sicherheit sagen können. Die Flugbahn wird dann, wie gesagt, am 15. September 2017 Cassini so nah an Saturn ranführen, dass die Sonde in der Atmosphäre verglüht und nicht wieder zum Vorschein kommt. Und dann wird sie nach fast 20 Jahren Lebenszeit dann tatsächlich nicht mehr zu unserem Lebensalltag gehören.
Und dann wird es auch Zeit, ein neues Projekt aufzulegen.
Ja, da gibt es verschiedene. Es gibt ja eine Mission, die heißt Juno. Die ist im Moment auf dem Weg zum Jupiter und wird zur gleichen Zeit einen ähnlichen Orbit um den Jupiter herum haben, nämlich auch einen polaren Orbit, wo also die Sonde über die Pole fliegt und ganz nah an Jupiter rankommt. Und die wird auch nur einen Monat später in etwa einen vergleichbaren Tod erleiden wie die Cassini-Sonde. Die hat also, diese Juno-Sonde hat diesen Auftrag, sowas Ähnliches wie Cassini am Saturn macht, auch am Jupiter zu machen. Und dann gibt es von der Europäischen Weltraumagentur noch die Mission, die den Namen JUICE hat. Die soll im Jahr 2022 etwa zum Jupiter starten und dort dann etwa 2030 ankommen. Und die hat dann die Aufgabe, insbesondere die Monde, den großen Mond Ganymed am Jupiter und auch die anderen Monde Callisto und Europa im Detail zu erforschen. Und dann werden wir da wieder Neues erfahren über diese größten Eismonde im Sonnensystem.
Sagt Herr Thielmann-Denk, Projektmitarbeiter beim Cassini-Huygens-Projekt von der Freien Universität Berlin. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für uns.
Dankeschön.